Herr Salomon, zunächst bedanken wir uns herzlich dafür, dass Sie sich zu diesem Interviewprojekt bereit erklärt haben. Sie sind zurzeit an der Universität Hildesheim als Vertretungsprofessor tätig oder Gastprofessor, Entschuldigung, und haben sich in der Vergangenheit mit Bürgerleitbildern im Politikunterricht auseinandergesetzt. In der Politikdidaktik gibt es seit längerem die Diskussion darüber, ob man Bürgerleitbilder im Politikunterricht braucht. Meine erste Frage an Sie: Was macht Ihres Erachtens einen guten Bürger in einer Demokratie aus?
Naja, das ist ja im Grunde schon genau die Frage, wo die Kontroverse auch einsetzt, ob es überhaupt so etwas geben kann, wie das Bild dessen, was einen guten Bürger ausmacht. Und auch die Frage, was überhaupt mit Bürger gemeint ist. Also der Begriff des Bürgers im Deutschen ist ja ein ausgesprochen bedeutungsreicher Begriff, in den sehr viel eingeht, was in anderen Sprachen zum Teil eben auch getrennt ist. Nämlich der Besitzbürger oder Bourgeois, der sich dadurch bestimmt, dass er Privateigentum an Produktionsmitteln besitzt. Oder der Citoyen als Staatsbürger. Bürger. Und Sie merken ja schon, dass dieser Begriff des Bürgers immer auch ein exklusiver Begriff ist. Also ist es das Ziel von politischer Bildung, Staatsbürgerbildung zu sein? Ist es das Ziel politischer Bildung, politische Mündigkeit von Staatsbürgern zu fördern? Gibt es dann ein Bild des guten Staatsbürgers? Wer ist überhaupt berechtigt, ein solches Bild eines guten Staatsbürgers zu entwerfen, das dann in der Schule als Erziehungsziel formuliert werden soll? Das führt ja genau ins Zentrum der Problematik, überhaupt von Bürgerleitbildern zu sprechen.
Es tauchen ja immer wieder die Leitbilder des reflektierten Zuschauers, des interventionsfähigen Bürgers und des Aktivbürgers auf. Welche Funktionen üben denn diese Leitbilder innerhalb der didaktischen Diskussion aus?
Die übliche Rekonstruktion wäre ja die, dass man sagt, der reflektierte Zuschauer ist ein Minimalziel, der Interventionsbürger das Normalziel und der Aktivbürger ist das Ideal, das aber nur in Ausnahmefällen gewissermaßen erreicht werden kann. Das ist ja so die übliche Rekonstruktion. Man kann sagen, seit den 50er Jahren, als Wilhelm Hennis als erster diese Unterscheidung eingeführt hat. Im Grunde setzen da ja genau auch die Kontroversen an. Also sie setzen zum einen daran an, ist der reflektierte Zuschauer überhaupt als Minimalziel eine ausreichende Kategorie, die angestrebt werden kann. Wie verteilen sich jetzt diese drei Ziele? Lässt sich das auf die Hierarchie der Schulabschlüsse von Hauptschulabschluss, Realschulabschluss und Abitur beziehen, was Demokratie theoretisch äußerst problematisch wäre, weil dann der Aktivbürger ja sozusagen das Oberstufenziel wäre, während es bei der mittleren Reife für den Interventionsbürger reicht und beim Hauptschulabschluss für den reflektierten Zuschauer, wo gerade wenn man auch an soziale Selektionsmechanismen in der Schule denkt, ein abgestuftes Bürgermodell herauskäme. Deswegen vertritt das eigentlich auch in der Politikdidaktik so niemand. Aber das ist so die Debatte um diese Trias von Aktivbürger, Interventionsbürger und reflektiertem Zuschauer. Was noch eine Dimension ist, die in der Debatte eigentlich selten eine Rolle spielt, ist die Semantik, die mit dem Begriff des Aktivbürgers eigentlich verbunden ist und die wiederum auf eine historische Problematik zurückverweist. Denn der Begriff des Aktivbürgers ist sehr alt. Aber in einer anderen Konnotation. Er taucht nämlich schon im Kontext der Französischen Revolution auf. Da allerdings bezeichnet Aktivbürger im Unterschied zu Passivbürger die Staatsbürger, die aufgrund einer bestimmten Höhe von Steueraufkommen berechtigt sind zu wählen, also gerade im Zensuswahlrecht, während der Passivbürger, der also gewissermaßen dieses Steueraufkommen nicht erreicht, vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Also das ist eine andere Konnotation, eine andere Bedeutungskonnotation, als die sie heute hat. Aber ich glaube, dass solche Begriffe ihre Begriffsgeschichte immer mittragen und mittransportieren und dass es durchaus Sinn machen kann, an solche historischen Bedeutungsnuancen zu erinnern. Gerade wenn es darum geht, demokratietheoretische Problematiken aufzustellen. Also letztlich sind diese drei Bürgerleitbilder, die da immer genannt werden, Bürgerleitbilder, die sich hinsichtlich des Grads der Partizipation unterscheiden. Und die Kontroverse besteht dann darin, was sind Minimalziele und Maximalziele an Partizipationsbereitschaft, Partizipationsfähigkeit vielleicht auch, die politischer Unterricht erstreben sollte.
Braucht der Sozialkunde bzw. Politikunterricht fertige Leitbilder, um die Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern zu erziehen?
Gerade dann, wenn man vom Kantschen Begriff der Mündigkeit ausgeht, der ja immer nur selbst gegangen werden kann, wäre ein fertiges Leitbild eigentlich das Gegenteil von Mündigkeit. Denn ein fertiges Leitbild würde ja von außen einen ganz bestimmten Typus von Bürger setzen und dann im Grunde sagen, das Bildungssystem muss zu diesem Bürgertypus hin erziehen. Das wird dem Umstand nicht gerecht, dass die Bürgerrolle und der Begriff des Bürgers gerade unter republikanischen Verhältnissen ja immer ein umstrittener Begriff ist und es sozusagen durchaus sowas geben muss wie verschiedene Entwürfe dessen, was ja das Ausfüllen einer Bürgerschaftsrolle oder sowas meint. Und ein fertiges Bürgerleitbild würde dementsprechend den Einzelnen festlegen und käme eigentlich nie zum mündigen Bürger, sondern immer nur zu, also etwas überspitzt gesagt, zu verschiedenen Varianten von Untertanenerziehung. Man kann das ganz schön an einem Satz, der in der politischen Bildung immer zitiert wird, festmachen. Nämlich an dem Satz, Demokratie braucht mündige, gut informierte und so weiter Bürger, wie es im hessischen Lehrplan heißt, aber an ganz vielen Stellen heißt. Jetzt gibt es viele Varianten dieses Satzes, die erstmal alle so klingen, als würden sie dasselbe sagen. Aber wenn man genau schaut, kann man eigentlich genau an den minimalen Differenzen ziemlich viel verdeutlichen. Bei Adorno findet sich zum Beispiel der Satz, die Forderung nach Mündigkeit ist in einer Demokratie selbstverständlich. Bei Oskar Negt findet sich der Satz, Demokratie ist die einzige Regierungsform, glaube ich, sagt er, die gelernt werden muss und die dabei zur Urteilsfähigkeit befähigt und so weiter. Das sind im Grunde diese Sätze. Wenn man jetzt aber auf die minimalen Differenzen zwischen diesen Bestimmungen schaut, kann man feststellen, dass ein zentraler Unterschied eigentlich die Perspektive ist, aus der sie gestellt wird. Also wenn man einfach nur den Satz nimmt, Demokratie braucht mündige Bürger und so weiter, wird, wenn man unter Demokratie jetzt eine Staatsform verstehen würde, aus der Staatsform abgeleitet, was für Bürger diese Staatsform braucht. Das hat erstmal keinen großen Unterschied zu dem Satz, unser Landesvater braucht treue, fleißige, strebsame, ihn liebende Untertanen. In der Fassung von Adorno und von Oskar Negt schwingt aber etwas anderes mit. Da wird im Grunde nicht aus den Bedarfen eines vorgefertigten Demokratiebegriffs abgeleitet, was für Bürger erzogen werden müssen, sondern es wird ein Korrespondenzverhältnis der Ermöglichung von Mündigkeit und Selbstaufklärung und der Funktionsfähigkeit von Demokratie angenommen. Dieses Verständnis, glaube ich, kann nicht mit einem fertigen, abgeschlossenen Bürgerleitbild begründet werden, sondern braucht so etwas wie einen offenen Horizont.
Welche Bedeutung hat dies denn jetzt genau für die Lehrerausbildung von angehenden Sozialkunde- und Politiklehrern?
Das ist natürlich immer die Praxisfrage, die Gretchenfrage, die bei solchen theoretischen Konzepten, wie sie Bürgerleitbilder nun mal sind, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Aber man kann sich dem ja erstmal so nähern. Welche Konsequenzen hätte ein geschlossenes Bürgerleitbild für den Unterricht? Und die Konsequenz eines geschlossenen Bürgerleitbilds für den Unterricht wäre sicherlich diejenige, dass man versuchen würde, im Unterricht die Schülerinnen und Schüler in einer ganz bestimmten Weise zu einem bestimmten Verhalten als Bürger zu erziehen. Das würde sich mit dem Beutelsbacher Konsens beißen und mit ganz vielen zentralen Bezugspunkten in der politischen Bildung. Ich würde sagen, eine Konsequenz für den Sozialkundeunterricht, Politikunterricht, Politik- und Wirtschaftsunterricht, wie immer man ihn nennen möchte, ist, dass die Kategorie des Bürgers bei einem offenen Bürgerleitbild, bei dem man ja auch fragen kann, ob es überhaupt noch ein Bürgerleitbild ist, dass also unterschiedliche Bedeutungsnuancen und unterschiedliche Bestimmungen dessen, was eigentlich der Bürger im Staat und in demokratischen Staatswesen ist, diskutiert werden. Dass also die Bürgerlichkeits- oder Bürgerschaftskategorie, beides ist ja nicht dasselbe, selbst zum Gegenstand werden kann und selbst kritisch hinterfragt werden kann. Das wäre, glaube ich, die erste Forderung für politische Bildung. Also die Frage, wie geht eigentlich politische Bildung mit der Pluralität und der normativen Pluralität von Bürgerschafts- und Bürgerlichkeitskonzepten um? Also wie macht sie zum Gegenstand? Und wie macht sie sie so zum Gegenstand, dass Kontroversen deutlich werden? Darüber hinaus gibt es ein paar andere Fragen, die gerade mit der Partizipationsfrage, und wenn man jetzt die Partizipationsfrage für die Frage nach dem Bürgerleitbild ins Zentrum stellt, relevant sind. Ob man das jetzt mit dem Begriff des Aktivbürgers koppeln sollte, ist nochmal eine andere Frage. Ich bin da eher skeptisch, allein schon deshalb, weil der Begriff des Bürgers ein Begriff ist, der so viele Missverständnisse erzeugen kann. Und ja, dass ich ihn nicht, bevor man sozusagen diese Missverständnisse ausgeräumt hat oder darüber diskutiert hat, was man eigentlich damit meint, mit ihm als Leitbildbegriff allzu sehr hantieren sollte. Weil die Befähigung zur Partizipation ist natürlich auch ein Ziel beispielsweise für Schülerinnen und Schüler, die jetzt keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und allein das zeigt ja schon die Grenzen auf des Begriffs vom Bürger.
Herr Salomon, Bürgerleitbilder, das Allheilmittel, um Politikverdrossenheit zu bekämpfen?
Nein. Wenn wir jetzt den Begriff des Bürgers als Citoyen nehmen, das heißt als Staatsbürger nehmen, dann besteht in dem Moment ein Problem, in dem der Begriff des Bürgers völlig abstrahiert von sozialen Lagen und sozialen Interessen und der sozialen Situation, in der sich die einzelnen Bürger finden. Also man kann es auch anders sagen. Wenn man den Begriff des Bürgers in einer liberalen Tradition und letztlich individualistischen Tradition rekonstruiert, dann kommt man zu dem Problem, dass man an der Komplexität moderner Demokratie vorbei argumentiert, weil man schlichtweg kollektive Akteure nicht in den Blick nimmt. Insofern, wenn ich gesagt habe, es ist nicht so leicht, die Frage zu beantworten, wie jetzt politische Bildung an Schulen auf eine solche Situation der Partizipation reagieren soll oder kann, dann auch deshalb, weil es weit über die Möglichkeiten der Schule hinausgeht, die politischen Fragen zu lösen, die dieser sozialen Schieflage in der Partizipation stehen. Damit verbunden sind Fragen der Organisierung beispielsweise, durchaus der gewerkschaftlichen Organisierung, Fragen der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, Fragen der Bildung von Möglichkeiten politischer Gegenmacht, in denen bestimmte Interessen sich politisch artikulieren können oder nicht können. Schon gar nicht kann er sie dadurch lösen, dass er ein allgemeinverbindliches Bürgerleitbild entwirft, das an solchen sozialen Problemen der Partizipationsfrage vorbeigeht. Was er machen kann, der Politikunterricht, ist, dass er solche Fragen reflektiert, zum Gegenstand macht. Was er auch machen kann, oder was Politikdidaktik machen kann, indem sie sich überlegt, wie geht sie eigentlich mit sozialer Homogenität oder Heterogenität von Schülergruppen um? Und zwar in bestimmten Stadtteilen, in bestimmten Regionen, in ländlichen oder großstädtischen Kontexten. Also diese Frage, die aber eben dann konkret zu beantworten ist, muss sich politischer Unterricht unter Umständen unterscheiden, wenn er in einem armen Stadtteil stattfindet oder wenn er in einem reichen Stadtteil stattfindet. Woran kann er überhaupt anknüpfen? An welches Gesellschaftsbild kann er anknüpfen? Also das heißt, ein einziges und undifferenziertes, möglichst auch noch einfach zu greifendes Bürgerleitbild geht, glaube ich, an der Komplexität von Vergesellschaftung und damit auch an der Komplexität der Partizipation Frage in der Gegenwart vorbei.
Herr Salomon, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Befürworter von Bürgerleitbildern. Welches Bürgerleitbild würden Sie aus welchen Gründen präferieren?
Ich meine, ich habe ja schon deutlich gemacht, warum ich kein Befürworter von Bürgerleitbildern bin. Und insofern würde ich tatsächlich in dieser Trias von Aktivbürger, Interventionsbürger und reflektiertem Zuschauer keines präferieren, weil mir diese Trias einfach unterkomplex erscheint. Aber natürlich bin ich der Ansicht, dass politische Bildung darauf vorbereiten muss, dass man in der Lage ist, politisches Geschehen analytisch zu verfolgen und zu beurteilen. Natürlich bin ich der Ansicht, dass man im politischen Unterricht auch befähigt werden sollte, zu intervenieren, wenn man der Ansicht ist, dass es nötig ist, zu intervenieren an einer bestimmten Stelle. Und natürlich bin ich der Ansicht, dass eine aktive Partizipation ein erstrebenswertes Ziel gewissermaßen des Agierens in der Demokratie ist. Aber ich würde es nicht auf diese Leitbilder bringen wollen. Insofern weigere ich mich eigentlich, eine klare Antwort auf Ihre Frage zu geben.
Vielen Dank, Herr David Salomon.